Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Frei. Ihr hört eine Sondersendung und zwar den Mitschnitt der Podiumsdiskussion 80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa, 30 Jahre Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur in Erfurt. Vor 30 Jahren, am 1. September 1995, wurde das Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur am Petersberg eingeweiht. Initiiert von einem breiten Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Antifa-Gruppen, Bildungseinrichtungen und engagierten Einzelpersonen. Sie alle wollten ein Zeichen setzen für den Mut derjenigen, die sich dem mörderischen Vernichtungskrieg des NS-Regimes verweigerten und gegen das lange Schweigen über ihre Geschichte. Im Vorfeld zum 30. Jubiläum dieses Erinnerungsortes startete am 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, eine umfangreiche Veranstaltungsreihe. Sie begann mit der Eröffnung der Ausstellung 1945, 1995, 2025, 80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus, 30 Jahre Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur in Erfurt auf dem Platz vor der Defensionskaserne auf dem Petersberg. Begleitet wurde diese Ausstellungseröffnung von einer Podiumsdiskussion über die Entstehung, Bedeutung und Wirkung dieses Denkmals, damals wie heute. Zu Gast waren die Kunsthistorikerin Professor Dr. Verena Krieger von der Universität Jena und der heutige Bundestagsabgeordnete und damalige Gewerkschaftssekretär der HBV, Bodo Ramelow, der auch das Denkmal damals mitinitiiert hat. Ich wünsche euch eine spannende Diskussion. Ja, hallo, schönen guten Abend, auch herzlich willkommen von mir zur Podiumsdiskussion 80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa und 30 Jahre das Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur in Erfurt. Das Datum für diese Veranstaltung, der 8. Mai, der Tag der Befreiung, ist ja nicht zufällig gewählt. Das wurde eben auch nochmal explizit erwähnt. Und wir sprechen aber heute ganz selbstverständlich vom 8. Mai als Tag der Befreiung. Herr Ramelow, als die Initiative damals Anfang, Mitte der 90er hier in Erfurt für dieses Denkmal sich zusammengefunden hat, war das denn da auch schon so selbstverständlich, von dem 8. Mai als Tag der Befreiung zu sprechen?
Die Rede von Richard von Weizsäcker war für uns als Westdeutsche ja eine, die uns unter die Haut gegangen ist, dass er auf einmal als Bundespräsident vom Tag der Befreiung sprach, was zu der Zeit in Westdeutschland ja eher tabu war. Das war Tag der Niederlage oder umschwurbelt vielleicht Tag des Kriegsendes. Da war es irgendwas zu Ende gegangen, man weiß nicht so genau was. Aber irgendwas war zu Ende und in der Gesellschaft, in der ich groß geworden bin, wurde da nicht drüber geredet. Also ich bin froh, dass meine Mutter darüber geredet hat, dass sie BDM war und dass mein Vater wenigstens eingeräumt hat, dass er vom ersten Kriegstag in Uniform bis zum letzten Kriegstag in Uniform mit dem Krieg war. Das war aber nicht die Regel. Also die Nachbarkinder, da wurde nicht geredet. Und ich kenne Familien, da war es sogar tabu, absolut tabu. Insoweit war es so, also Angelo Lucifero und ich, die wir als HBV-Vertreter aus dem Mittelhessen kamen, wir hatten diese Auseinandersetzungen schon in Marburg. Da ging es um tatsächlich das Deserteursdenkmal. Das ist eine Diskussion, die ist in den 89, 90 in Marburg entstanden. Und die ist da nur, am Ende ist da ein mobiles Denkmal entstanden. Also das war ein Anstoß, ein Denkanstoß. Und die Idee war eigentlich im Zuge der Bildungsplanung vom Bildungswerk Thüringen, also Julika und all die, die im Bildungswerk angefangen haben, darüber zu reden. Da ging es darum, wie reden wir mit jungen Auszubildenden über diesen Tag. Und ich glaube, dass die Diskussion, die wir hatten, 3 Jahre vorher begann, dass der 50. Jahrestag ansteht. Und was machen wir da? Und irgendwie hatten wir das Gefühl, alle um uns rum waren mit was anderem beschäftigt. Betriebe, die abgewickelt wurden, Arbeitskampf, Bischofferode war gerade rum. Die 5 vor 12 Aktionen in Thüringen, die für uns als Gewerkschafter von großer Rolle Bedeutung waren. Und dann auf einmal die Diskussion, ja jetzt kommt dieser 50. Jahrestag und keiner redet darüber. Das kann ja nicht sein. Und so entstand tatsächlich bei irgendeinem gemeinsamen Abendessen die Idee, wir wollen mit jungen Auszubildenden das in den Bildungskanon einbauen. Und vielleicht entsteht dadurch eine Diskussion, ob man sowas wie einen gemeinsamen Denkanstoß schaffen kann. Und da der Kollege Matthias Freitag, der leider auch nicht mehr unter uns ist, von der Eisenbahnergewerkschaft sagte, ja, wir haben gerade angefangen, mit jungen Auszubildenden den Weg nach Buchenwald hoch, die Eisenbahnstrecke in Gang zu setzen. Das war so ein Projekt der Eisenbahn Jugend, der Gewerkschaftsjugend. Und so schüttelte und rüttelte sich es langsam zusammen, dass da erstmal eine Bildungskonzeption entstand. Und aus der Bildungskonzeption kam erst viel später die Idee, dass man ein Denkmal schaffen kann. Und alles andere, was wir heute sehen, Thomas Nicolai, der Künstler, ist ja auch hier, der das Denkmal entworfen hat und die Originalstele auch selber geschaffen hat. Der Weg ist sozusagen erst eine zweite Etappe. Die erste Etappe war, gewerkschaftliche Bildungsarbeit und praktische Betriebsarbeit zu verbinden mit etwas, was zu dieser Zeit, also jedenfalls hier, nicht richtig greifbar war. Also ist meine Erinnerung. Und die Diskussion ging dann richtig los, als Bernhard Vogel, als er das erste Mal davon hörte, dass so ein Denkmal entstehen sollte, sagte, das sei eine Beleidigung der braven Soldaten, die ihren Dienst getan haben. Und man könne das keinesfalls zulassen. Und dann gab es so eine Entwicklung, dass sich auf einmal die Kirchgemeinden, also Martin Rambo, der Pfarrer, der damals mit seiner Gemeinde auf einmal gesagt hat, ja, da hängen wir, in die Debatte hängen wir uns doch rein. Und tatsächlich gab es dann eine große Diskussion in Erfurt, wo die Thüringer Allgemeine massiv eingestiegen ist mit der Diskussion, hat gesagt, darüber muss man doch reden. Also da hatte ich eher das Gefühl, dass wir von der Seite ganz viel Unterstützung kriegen. Je mehr wir auf einmal an solche komischen Altvorurteile, also, und das ist tatsächlich dann, also das war sozusagen nochmal spürbar, der Westen. Der Westen brachte alle im Rucksack ihre Geschichte mit.
Sie haben jetzt schon ganz viele Ebenen ja auch aufgemacht, die ja dieses Denkmal, aber auch die Kontroverse um das Denkmal ja auch nochmal so ein bisschen unter Brennglas bringen. Ich würde aber nochmal kurz in diese Zeit Anfang der 90er zurückspringen, was es auch so für gesellschaftliche Umstände waren. Denn es sind ja auch so zwei Prozesse oder zwei Stränge, zwei Ereignisse da auch so wahrscheinlich sehr präsent gewesen, die die Diskussion oder auch diese Debatten darum beeinflusst haben. Nämlich zum einen gab es einen nach wie vor anherrschenden Krieg, den Jugoslawienkrieg, der auch Fragen um Umgang mit DeserteurInnen aufgemacht hat. Und andererseits gab es eine breitere Auseinandersetzung um die Verbrechen der Wehrmacht, Stichwort die Wehrmachtsausstellung, die ja dann auch 96 nach Erfurt gekommen ist. Wie sehr haben denn diese beiden, naja, Ereignisse, parallelen Stränge eben auch diese ganzen Ideen mit beeinflusst?
Es ist ineinander verhakt, das eine und das andere. Tatsächlich, weil das, also jetzt muss ich meine Rolle erklären, weil ich war damals zwar der Gewerkschaftschef HBV und ein Großteil ist von den Gewerkschaften gemacht worden, aber die juristische Begleitung und die finanzielle Begleitung des Denkmals hat der Kulturverein Mauernbrechen gemacht. Da waren wir alle wiederum auch dieselben Ehrenamtlichen, oder viele Ehrenamtliche waren doppelt und dreifach. Aber es kam eben auch noch Christian Paschold als Künstler und weitere Künstler dazu, die die Türen geöffnet haben, weil wir Kulturarbeit ins Gewerkschaftshaus holen wollten. Wir haben Ausstellungen geholt, wir haben Galeriearbeit gemacht. Und dann gab es die erste Politisierung, als Angelo die Idee hatte, das gelbe Dreieck vor das Gewerkschaftshaus zu stellen als eine Kunstinstallation. Und auf dem gelben Dreieck standen die Namen rassistisch ermordeter Menschen seit 1990. Und auf einmal wurde dieses gelbe Dreieck sogar nachts angegriffen. Also da haben wir das erste Mal erlebt, wie Namen ausgekratzt worden sind und wie auf einmal die Deutungshoheit, was ist denn ein rassistischer Mord? Das war für uns tatsächlich dann sichtbar werden, das, was später dann als NSU-Komplex auch sichtbar wird. Und die NSU hat eine Spur gehabt, weil in dem Punkthochhaus, in dem wir wohnten, Angelo und ich, Eislebener Straße 3, haben wir Besuch gehabt. Das hat sich später herausgestellt, dass das Mundlos und Bönhardt war, weil der Hausmeister sie identifiziert hat. Bei uns im Gewerkschaftshaus hat es gebrannt, und zwar nur im HBV-Keller. Und bei uns wurde eingebrochen und es wurden nur meine Daten, mein Kalender geklaut. Alle solche Merkwürdigkeiten, die wir später unter den Namen oder Buchstaben NSU einordnen konnten. Zu der Zeit wären wir nicht mal auf die Idee gekommen. Wir merkten nur, Angriffsflächen machten sich breit. Angelo wurde erkennbar als jemand, der in antifaschistischen Auseinandersetzungen eine treibende Kraft war, wurde persönlich angegriffen, entsprechende, so. Das war die eine Ebene. Die zweite Ebene war jetzt wieder der Kulturverein, Der Kulturverein kümmerte sich ums Denkmal. Also bin ich zu dem Minister für Kultur, Gerhard Schuchert, und habe gefragt, ob er sich zutrauen könnte, dafür Geld zu geben. Und da hat er gesagt, naja, du wirst verstehen, dass ich in dem Konflikt, in dem Bernhard Vogel sich jetzt so geäußert hat, und Gerhard Schuchert war zu der Zeit Vizeministerpräsident, also der Stellvertreter von Bernhard Vogel. Und dann bat er mich, nicht weiter zu insistieren, und er verspricht mir eine größere Geldunterstützung, wenn wir mit einem ähnlichen Projekt kommen. Und das war die Wehrmachtsausstellung. Deswegen war Gerhard Schuchert derjenige, der die Finanzen für den Kulturverein Mauernbrechen zur Verfügung gestellt hat. Und er hat persönlich als erster deutscher Minister die Wehrmachtsausstellung eröffnet, und zwar mit einer sehr persönlichen auch Form, wie er das eröffnet hat. Das hat mich tief berührt, weil wenn man weiß, dass Gerhard Schuchert und sagen wir mal die PDS zu der Zeit auf Kriegsfahrt in jedweder Form waren und alles, was irgendwie eher links war, mit Gerhard Schuchert nicht unbedingt zusammenpasste. Aber in einem Punkt war Gerhard Schuchert verlässlich. Antikriegsentwicklung oder Kriegsentwicklung und Aufrüstungsgeschichten, da war er ganz eindeutig. Deswegen hat er aus tiefstem Herzen die Wehrmachtsausstellung dann auch finanziert. Und dann haben wir den Überfall von Manfred Röder, die erste Schändung der Wehrmachtsausstellung, hat sich ja auch hier im Gewerkschaftshaus abgespielt. Als Manfred Röder aus dem Knast kam mit seinen Helfershelfern und die gesamte Wehrmachtsausstellung mit roter Lackfarbe beschmierte, Lüge und Ähnliches, dann merkt man ungefähr, in welchem Klima wir uns da bewegt haben, aber immer mit einem Optimismus, weil wir viel Unterstützung in der Stadt hatten. Also wir sind, ich erinnere es so, dass die Frage ums Denkmal und die Frage um die Wehrmachtsausstellung eher eine war, bei der die Mehrheit, die sich in der Stadt geäußert hat, dafür geäußert hat, die Verantwortlichen eher anders. Also das Denkmal hat dann ja noch eine besondere Form von, also ich erinnere mich daran, dass wir statische Gutachten vorlegen mussten, dass die Frage der baurechtlichen Fundamentlegung eine war, und die Krönung war dann, dass Thomas Nicolai sein Werk einer Kunstkommission vorstellen musste. Im Rathaus eine Vorbereitung, es musste das Kunstwerk 1:1 als Modell gebaut werden. Und es musste in den Rathausinnenhof getragen werden. Und es gab nur die Kunstkommission durfte dazu. Und es durfte von uns anderen niemand dabei sein. Und Thomas musste dann erklären und sich dann auch über sich ergehen lassen, dass das ja keine Kunst sei. Und dann gab es den Eingriff, wo dann auch die Bündnisgrünen im Stadtparlament eine Sondersitzung verlangt haben. Und dann kam richtig Dynamik auf. Und öffentlich wurden wir zu der Zeit aber immer wieder begleitet. Ich erinnere mich, dass es eine mehrheitlich in der Stadtgesellschaft positive Begleitung dazu gab. Und tatsächlich hatte das Bildungswerk mehrere Veranstaltungen auch gemacht zum Strafbataillon 999. Also all diese vergessenen Themen, die tatsächlich dann erst durch die Wehrmachtsausstellung wieder sichtbarer wurden, dass es sich ja tatsächlich insgesamt um ein Menschheitsverbrechen handelt. Diese Form, wie der Krieg geführt wurde und wer diesen Krieg geführt hat, dass es einfach nicht nur abhandelbar ist unter Kriegsverbrechen, sondern ein Menschheitsverbrechen mit all seinen Teilfacetten. Und diese Menschen waren alle vergessen, die Deserteure waren vergessen. So. Und tatsächlich, die Jugoslawien-Debatte hat das überlagert. Und aus der Jugoslawien-Debatte gab es dann tatsächlich eher einen Rückzug von der Frage, wird es ein allgemeines Deserteursdenkmal? Und am Ende war die Vereinbarung, nein, wir kümmern uns um das Unrecht der Wehrmachtsdeserteure, weil die galten zu diesem Zeitpunkt ja alle noch als zu Recht zum Tode verurteilt. Und zwar zu Recht zu Tode verurteilt. Und es gab dann den Versuch im Bundestag, eine Rehabilitation. Die sollte dann so sein, dass die Angehörigen nachweisen sollten, dass ihr ermordeter Angehöriger nichts getan hätte. Also es war die Beweislastumdrehung in negativer Art, und da ging kein Weg rein, und es dauerte dann noch ein paar Jahre nach dem Denkmal und nachdem dieses Denkmal tatsächlich ein Denkanstoß einer größeren gesellschaftlichen Debatte wurde, dann erst hat dann der Bundestag irgendwann die Kraft gehabt zu sagen, wir heben alle Urteile auf, und denen wir da unten gedenken wollten, denen wollten wir eben auch die Schmach der Angehörigen beseitigen, dass immer noch die Urteile als zu Recht eingeordnet waren.
Sie haben ja jetzt auch schon einige Steine, die Ihnen da in den Weg gelegt wurden, geschildert und sind auch schon auf so ein paar Argumente der, na, ich sag mal, KritikerInnen irgendwie eingegangen. Und ein wichtiger Punkt oder ein immer wieder betonter Punkt in der Debatte um die Errichtung des Denkmals war ja auch so diese Argumentationslinie, dass halt eben Deserteure eigentlich Drückeberger sind oder Verräter sind oder Feiglinge seien. Wie haben Sie denn das persönlich damals wahrgenommen, diese politische und auch gesellschaftliche Debatte mit eben so einer Argumentation mit Blick auf Wehrmachtsdeserteure?
Also die Frage, ob sie Verräter waren, ob sie Kameraden in den Tod gejagt haben, war eine, die sehr stark mitbedient wurde. Hm. Aber ehrlicherweise, dadurch, dass wir auch das Thema Strafbataillon 999 mitgeöffnet hatten, also den Fokus weiter gestreut haben, wo ich im Nachhinein sehr dankbar bin, dass wir wirklich auch historisch nochmal an die ganze Breite dieser Vernichtungsstrategie rangegangen sind. Das hat dann am Ende geholfen, dass diese Argumente nicht verfangen sind. Mhm. Aber die Frage, ob Deserteur an sich, also die Diskussion unter vielen jungen Leuten war, ja, wenn sowas wie dieser Jugoslawienkrieg ist, wenn alle nach Hause gehen, wenn alle desertieren, dann wäre der Krieg ja vorbei. Welche Faszination hat das? Das löste bei wiederum denen, die eher in einer militärischen Logik sagen, wir müssen doch bewaffnet sein. Und das spielt dann DDR-Sozialisation dann doch eine Rolle. Der Frieden muss bewaffnet sein. Wehrkunde, Erziehung und all sowas hat eben auch tiefe Spuren hinterlassen. Und deswegen haben wir irgendwann gemerkt, wir kriegen diesen zweiten Teil nicht zu Ende diskutiert. Mhm. Aber dass das Unrecht besteht, dass diese Menschen als zu Recht zum Tode verurteilt galten, das hat am Ende das tragende Element gehabt. Also die Wehrmacht, die Zuspitzung auf das Unrecht, das den Familien angetan wird mit den Aufrechterhalten der Kriegsurteile und der Kriegsgerichtsbarkeit. Und jetzt komme ich aus Marburg. Das heißt, ich kenne die ganze gruselige Ausbildung der Juristen in Marburg und ich weiß, warum die Marburger Juristen, auch die universitäre Teil, sich in der Zeit immer noch geweigert hat, über das Studentenkorps Marburg zu reden, über die Stukoma zu reden, über die ganzen, alles, was nach links ging, das war mit Juristen in Marburg nicht zu diskutieren. Und Marburg war gleichzeitig im Fachbereich 03, also Geisteswissenschaften, sozusagen der Hort des Linken und im Fachbereich Jura das genaue Gegenteil. Und insoweit gab es zu der Zeit keine Bereitschaft über die juristische Ebene. Wie hat diese Maschine, Kriegsmaschine, auch juristisch, geistig diese Kräfte gebunden? Das war am Ende hier ein tragendes Element. Und viel, viel später hat sich für mich erst die Tür geöffnet zu Fritz Bauer. Also weil dann merkt man, jetzt kommen wir auch mal auf eine ganz andere Geschichte. Und dass heute über Fritz Bauer wenigstens wieder offen und klar und laut geredet wird. Darüber bin ich sehr dankbar, dass das eben auch mit zwei Kinofilmen ermöglicht worden ist. Weil Fritz Bauer hat mit seinem juristischen Eingreifen ja die Auschwitz-Prozesse erst ermöglicht. Also deswegen haben wir am Ende deutlichen Reduktion auf das Thema Wehrmachtsdeserteure und das Unrecht. Und dann kommt dazu, am Anfang, wie gesagt, war es eine reine Bildungsdiskussion und später wurde es dann eine Denkmalsdiskussion. Also es verändert dann auch den Charakter der Auseinandersetzung. Ja. Und ich finde nach wie vor, dass das, was Thomas Nicolai dort geschaffen hat, einfach bis heute auf mich faszinierend wirkt. Und auf Ihre Frage, wie oft bin ich hier? Fast jeden Tag, wenn ich in der Stadt bin, weil ich mit meinem Hund die Runde einmal um den Petersberg drehe, weil ich auf der anderen Seite vom Petersberg am Fuße wohne. Das heißt, ich glaube, es gibt wenige Menschen, die so häufig am Denkmal auch nachschauen, warum dann jetzt die Holzstelen nicht gemacht sind, warum dann dies oder jenes ist und so. Und dann denke ich, ja, aber ich treffe so viele Menschen und bin echt froh, und dass der Petersberg heute so belebt ist und dass aus der alten martialischen Trutzburg jetzt eine eine offene Tür für Erfurt geworden ist, das Herzen öffnet, dass man auch dann die Ambivalenz dieses Ortes völlig neu erzählen kann, das macht mir echt große Freude.
Sie haben ja eben schon auch den damaligen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel erwähnt und ich habe auch im Zuge der Vorbereitung von der Veranstaltung jetzt auch zahlreiche Zeitungsartikel nochmal durchgelesen und in einem ist auch von einer Landtagsrede von Vogel die Rede zur Aktuellen Stunde und da äußert er Befürchtungen, dass eben auch dieses Denkmal Angehörige von gefallenen Soldaten kränken könne. Wie haben Sie denn damals auch versucht, solche Argumente zu entkräften? Also sprich, was ja so ein bisschen dahinter steckt, wenn man halt eben alle Deserteure als Helden feiert, wäre im Umkehrschluss jeder Soldat ein Nazi und damit würde man eben Menschen kränken. So das Zitat auch tatsächlich von Bernhard Vogel.
Ja, aber das war ja immer das waren immer abstrakte Aussagen. Also diese Form, das soll ein Heldengedenken werden. Am Ende war das nie der Ansatz derer, die das haben entstehen lassen. Es sollte nie um Helden gehen. Es sollte einfach darum gehen, deutlich zu machen. Und deswegen ist für mich das zentrale Element dieses Denkmals sind ja zwei Dinge. Einmal die Platte, in der der Spruch eingearbeitet ist, seid Sand, nicht Öl im Getriebe dieser Welt. Das ist für mich das Credo dieses Denkmals. Und das zweite ist die Form, wie Thomas das künstlerisch gestaltet hat, ein Zahnrad, in dem alle ineinander greifen und in einem Zahnrad alle immer rundlaufen. Und eine einzige Stele dreht sich weg. Und nur durch das Wegdrehen, nur durch das wenige Wegdrehen, fängt die an, ein bisschen hinten Rückgrat zu kriegen. Sonst gar nichts. Da ist kein Held. Es geht gar nicht um Helden. Wahrscheinlich haben auch Deserteure panische Angst gehabt. Und wenn man dann noch mal an den Vertreter, den Stadtkommandanten von Gotha erinnert, den Godalla, der Gotha übergeben hat, ohne dass ein Schuss gefallen ist und ohne dass Gotha zerstört worden ist. Und er ist dafür zwei Tage später noch standrechtlich erschossen worden. Deswegen haben diese Argumente von Bernhard Vogel nicht gegriffen. Weil auf einmal kam die Antwort mit Menschen wie Godalla. Also auf einmal habe ich ganz andere Mitdiskutanten erlebt, die wir vorher eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatten. Und eher war das so, das Unverständnis über die Form, wie Bernhard Vogel dort sehr deutlich, sehr klar, aber sehr alleine diese Form ausargumentiert hat. In der Stadt kam es eher so Baurecht, Statik. Und dann die Krönung war am Ende tatsächlich Kunst. Das sei keine Kunst. Und da wurde es dann böse. An der Stelle, wo man dann sich anmaßt zu sagen, über Kunst zu entscheiden durch eine Kommission, das führte dazu, dass er eine höhere, größere, also erinnere ich jedenfalls, eine größere Solidarität mit uns war beim Errichten.
Über die Frage, was kann Kunst oder wer kann eigentlich entscheiden, ob etwas Kunst ist oder nicht, kommen wir gleich nochmal. Aber es wird vielleicht nochmal eine Frage oder zwei. Ja, zu diesen ganzen Hindernissen, Steinen und auch ja baurechtlichen Maßnahmen, die da gegriffen haben. Gab es denn irgendwo einen Punkt in dem ganzen Entstehungsprozess, wo Sie gedacht haben, das wird nichts mehr mit dem Denkmal?
Thomas, da musst du jetzt durch. Thomas hat gesagt, ich baue das alleine. Und wir hatten schon ein Jahr verloren durch die ganzen anderen Maßnahmen, also durch die Knüppel. Und Thomas hatte den Ehrgeiz, dieses Denkmal wirklich akkurat zu bauen, was ich alles gut verstehe. Aber politisch hätten wir kein weiteres Jahr mehr durchgehalten, wenn so oft angekündigt, das Denkmal wird jetzt vorgestellt, das wird jetzt der Öffentlichkeit gezeigt, damit wir es eben auch zeigen, dass es nicht eine Heldenmaschine ist, nicht eine Verklärung von irgendwas. Und dann war der Kompromiss, dass die Eisenbahner, die mittlerweile auch ihre Ausbildung gemacht hatten, also die vorher alle im Seminar waren, die werden die anderen Stelen, also die Uniformenstelen schweißen. Das ist also ein Schweißauftrag. Das ist ja Schrott aus dem Reichsbahnausbesserungswerk in Meiningen. Und der Teil des Entstehungsprozesses war immer an Matthias Freitag und die Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands gebunden. Und wir haben die Begleitung gemacht. Und es gibt so eine andere Geschichte. Also einmal der Ehrgeiz des Künstlers, den ich sehr verstehe, der aber zeitlich mit unseren Abläufen nicht mehr übereingestimmt hätte. Das war so die eine Ebene, wo wir uns einigen mussten. Da haben wir auch den Künstler wirklich nicht, also ich, Thomas, entschuldige mich heute noch, ich habe dich nicht freundlich behandelt in der Frage, wann wir fertig werden. Und umgekehrt habe ich Panik gekriegt, weil angefangen hatten wir mit einer Idee, die hieß, also mit 5.000 D-Mark kommen wir klar. Und mittlerweile lagen wir längst bei, weiß ich nicht was. Also wenn man, und dann gibt's einen Namen, den will ich einfach nennen, weil es gab eine stille Unterstützung, die war so fantastisch, das war Herr Walter von der Bauhütte. Und diese Bauhütte Petersberg war der entscheidende Faktor, dass an Stellen, wo ich wahrscheinlich schon in die Knie gegangen wäre, da gilt dann der Satz, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Walter her. Und hat dann einfach geholfen, hat Steine beigebracht und hat mit seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dann die ganzen Fundamentarbeiten gemacht und sowas. Hat gesagt, da können Sie sich drauf verlassen, das wird alles akkurat. Da musste ich dann hinterher wirklich nur den Zement finanzieren. Aber alles andere war eine Hausnummer, die ich mir am Anfang als Vorsitzender des Kulturvereins überhaupt nicht vorgestellt hätte. Aber am Ende haben alle zusammengespielt, alle haben gesagt, wir werden das gemeinsam auch zum guten Ende bringen. Und dann war die Gestaltung in der Form einfach überzeugend. Und dass wir das dann auch erleben durften mit Ludwig Baumann zusammen, war für mich persönlich auch nochmal, das hat mich sehr berührt, dass einer, der nun wirklich von den original Betroffenen dabei war und mit uns gemeinsam ist dann auch öffentlich dann eingeweiht oder vorgestellt.
Ja. Stichwort Ludwig Baumann. Wie haben denn Zeitzeugen wie zum Beispiel Ludwig Baumann denn diese ganzen Diskussionen und vor allen Dingen auch die Kontroversen und die Argumentation rund um das Denkmal wahrgenommen?
Ludwig Baumann kannte die Diskriminierung aus all den Jahren, in denen er mit seinen wenigen Überlebenden, es sind ja, ich meine, die meisten sind ja ermordet worden und die meisten Angehörigen, jetzt rede ich wieder aus westdeutscher Perspektive, aber ich habe dann in diesem Seminar für Strafbataillon 999 erfahren, dass in der DDR über das Strafbataillon auch nicht geredet wurde. Und der eine Mensch, in dieses Seminar kam ein älterer Herr und Julika spricht ihn an und fragt, Entschuldigung, das ist jetzt sehr auffällig, dass Sie als älterer Mensch hier sind und wir haben Sie noch nie gesehen. Und man merkt, er ringt mit sich und dann sagt er, ich bin Überlebender vom Strafbataillon, ich bin Erfurter, ich habe noch nie in meinem Leben darüber geredet und ich hatte die Hoffnung, ob ich vielleicht irgendeinen Kameraden hier treffe. Also das hat uns sozusagen in dem Seminar fast umgehauen. Und dann war klar, also wenn jemand das so berichtet hat, weil auch die sind ja in der Nachkriegszeit, ob West oder Ost, in Ecken gestellt worden, wo sie als Verbrecher behandelt wurden. Und insoweit war das auch wieder immer der Bruch, sollen das jetzt Heldengeschichten werden? Und die Betroffenen haben alle bitterlich darunter gelitten, dass sie haben das erlebt, was sie durchlebt haben, haben am Ende überlebt und sind danach behandelt worden, dass sie über alles, was sie erlebt haben, nicht reden konnten. Und die anderen, also jetzt rede ich wieder über meine westdeutsche Erinnerung, die haben sich dann im Zweifelsfall an Hitlers Geburtstag auch getroffen und nochmal eingehoben und fröhlich im Dorf eingetrunken. Deswegen sage ich, ich kenne auch noch diese andere Realität. Und ich war froh, dass wir in Erfurt zumindest in den Jahren ein Aufbrechen hatten, dass am Ende die Stadt, ich habe es jedenfalls so wahrgenommen, dass viele Stadtführungen dann auch das in ihre Konzepte mit eingearbeitet haben. Dann hielt sich lange das Gerücht, man habe absichtlich das hier in die Ecke gestellt, damit es niemand sieht. Da sage ich ausdrücklich, das stimmt nicht. Herr Walter hatte uns anempfohlen, diesen Platz als einen Platz, der dem angemessen ist, dieser Form, auch wie das Denkmal als Kunstwerk entsteht. Und ich finde nach wie vor, es steht genau an der richtigen Stelle und es zeigt auch dort, weil man muss wissen, konzeptionell, der Minengang endet dort. Und wer aus dem Minengang rauskommt, der wird am Ende dort landen. Und das finde ich nach wie vor meines Erachtens eine gute Entscheidung, auch wenn es länger gedauert hat, bis die Erfurter selber sich damit angefreundet haben. Aber da der Petersberg jetzt selber angenommen wird, also durch den Bundesgartenschau, durch den Katholikentag und durch die ganzen Großveranstaltungen, die hier oben jetzt schon stattgefunden haben, alles, was sich hier an Veränderungen abbildet und das, was wir gerade hier in der Defensionskaserne gesehen haben, das verändert den Charakter dieses Berges völlig. Und deswegen ist für mich aus meiner Sicht, ich sehe auf das Denkmal und sage, es ist genau da, wo es hingehört. Und es hat ein zweites Pendant bekommen, das ist der Paradiesbaum, weil der ist aus Schrott aus Jerusalem von einer jüdischen und einem arabischen Künstler gestaltet. Und nochmal ein Zeichen für an einem solchen militärischen Ort, der als geistlicher Ort entstanden ist, als militärischer Ort überformt ist und jetzt wieder zurückgeht in die Zivilgesellschaft. Und deswegen sage ich immer, das wäre eigentlich ein Zeichen für gesellschaftliche Veränderung. Und jetzt sage ich das in einer Zeit, in der Aufrüstung nur noch zur Normalität geredet wird. Da sage ich, eher müssten wir uns daran orientieren, wie wir wieder über zivilgesellschaftliche Entwicklung reden.
Vielen Dank, Herr Ramelow, erstmal für die kleine Zeitreise, kann man fast sagen, um die Entstehungsgeschichte des Denkmals. Ich würde jetzt an der Stelle mal den Blick ein bisschen weiten, beziehungsweise die kunsthistorische Brille aufsetzen und Sie, Frau Krieger, mit ins Gespräch reinholen. Sie werden ja auch ein paar andere Beispiele uns jetzt zeigen aus anderen Städten, wie dort mit Erinnerungsdenkmälern, Gedenkmälern umgegangen wird. Aber vielleicht ganz grundsätzlich erstmal die Frage, weil es ja schon auch eben gerade mit der Kunstkommission angerissen wurde. Welche Rolle kann denn Kunst oder auch künstlerische Formen in der Auseinandersetzung mit vor allen Dingen auch schwierigen und auch vielleicht verdrängten, ungewollten historischen Themen denn auch haben? Welche Möglichkeiten und Potenziale ergeben sich denn da?
Naja, nicht umsonst gibt es ja schon die Bewegung, Denkmäler zu setzen als ein bürgerliches Phänomen, also etwas, was eigentlich erst mit dem Bürgertum wirklich aufgekommen ist oder auch in großer Breite aufgekommen ist, als ein Bedürfnis, den öffentlichen Raum zu gestalten und in den öffentlichen Raum Zeichen zu setzen, die eine eigene Sprache haben, eine eigene Ausdruckskraft. Und Kunst hat eben eine solche eigene Sprache, weil sie nochmal auf einer anderen Ebene, als das jetzt ein Text könnte, als Sprache das könnte, ja durchaus auch Botschaften vermittelt, aber diese Botschaften auf eine etwas indirektere Weise, auch auf durchaus eine vielleicht etwas ambivalentere, nicht immer auf den ersten Blick entschlüsselbare Weise, die aber gleichzeitig, wenn sie gut ist, auch sehr wirkungsvoll ist und auch sehr tief geht, auch sehr berührend sein kann. Und Denkmäler sind insofern eine Möglichkeit auch der Selbstverständigung der Zivilgesellschaft, eine Möglichkeit auch gerade in diesen langwierigen Prozessen, in denen sowas entsteht, auch dieses Konflikthafte, weil ich fand das jetzt sehr interessant und berührend, die Beschreibung dieser Geschichte, wie es dazu gekommen ist, und das gilt ja für fast alle Deserteursdenkmäler, dass da eine so lange Konfliktgeschichte, oft sogar viel länger stattgefunden hat oder dem vorausgegangen ist. Und im Grunde ist es ja so, dass diese Konfliktgeschichte im Nachhinein betrachtet immer ein ganz wesentlicher Teil ist und ein ganz wertvoller Teil, weil da ja schon in dieser Auseinandersetzung ganz viel in Bewegung kommt, an Klärung, an Argumentationsentwicklung, an einfach an Beteiligung, also eigentlich auch an gelebter Demokratie. Und da ist der ästhetische Aspekt einer und der politische ist der andere und beide bilden auch eine Einheit und das macht das Denkmal als bestimmte künstlerische Form auch so interessant. Ich glaube, der Punkt ist der, dass über die Frage, was ist Kunst und ist das noch Kunst, ist das gute Kunst, wann ist etwas gute Kunst, wird immer gestritten, kann immer nur gestritten werden und seit es Kunst gibt, gibt es auch die Kunstkritik. Das ist auch sowas wie Kunstkommissionen gibt, wobei ich jetzt diese spezielle Kunstkommission ja nicht kenne und ihre Zusammensetzung und ihre Kriterien. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass es zum Beispiel sowas wie bei Wettbewerben für künstlerische Projekte im öffentlichen Raum auch sowas wie Fachjurys gibt, in denen auch Fachleute verschiedener Professionen beteiligt sind, die auch einen Erfahrungshintergrund haben. Das ist grundsätzlich richtig und grundsätzlich gilt auch, dass die Positionen dort natürlich unterschiedlich sind und dass sie immer auch streitbar sein können oder strittig sein können. Aber es geht, glaube ich, auch nicht ohne sie. Ne? Denn es braucht schon auch sowas wie eine gewisse fachliche Kompetenz. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich, glaube ich, nirgendwo so sehr ästhetische und politische Kriterien auf eine merkwürdige Weise vermischen, wie eben bei Denkmalsdebatten. Ja, also ich glaube, da kommt sehr häufig vielleicht eine politische Distanz dann auch in ästhetischer Kritik zum Ausdruck oder Ähnliches. Also ich glaube, das kann man oft nicht so ganz klar trennen. Und dann kommt natürlich in diesem Fall auch noch mal etwas dazu, dass es gerade jetzt auch nach 1990 natürlich unterschiedliche, sagen wir mal, ästhetische Traditionen auch aufeinander geprallt sind und da sich völlig neu, also einfach auch die Situation, eine Debatte war, wo man quasi das Verständnis, was eigentlich Kunst leisten kann, wie Kunst aussehen kann, welche Formen angemessen sind, vor dem Hintergrund der DDR-Geschichte und der BRD-Geschichte einfach neu ausgehandelt werden mussten. Und ich glaube, da haben sich viele Dinge gemischt, schätze ich jetzt mal so ein im Nachhinein. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es gerade die Auseinandersetzung um Denkmäler eben auch ein besonders lohnendes Feld sein können für auch für Formen einer zivilgesellschaftlichen Engagements und der Demokratieentwicklung.
Sie haben uns ja jetzt auch noch ein paar Beispiele aus anderen Städten mitgebracht, wo ja, wie Sie ja gerade sagten, teilweise die Debatten noch länger geführt wurden. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, genau, wie geht man jetzt eben mit diesen auf der einen Seite natürlich auch hochpartizipativen und wichtigen Prozess um, der aber auch viel Konflikte und viel Konfliktpotenzial in sich birgt.
Die Grundherausforderung, die sich ja gestellt hat in dem Moment, wo man überhaupt angefangen hat nachzudenken, darüber Deserteursdenkmäler zu machen, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war ja die, dass es dafür überhaupt kein Vorbild gab. Und eigentlich ist es ja so, gerade die Denkmäler, Denkmalsetzungen, arbeiten ja immer auch mit Ikonografien, also mit Bildtraditionen, dass man also bestimmte Schemata, visuelle Schemata verwendet, die auch wiedererkennbar sind, dass man versteht, worum es sich handelt, und zwar möglichst auf den ersten Blick. Und in dem Moment, wo man denkt, ja, wir wollen jetzt was machen zur Erinnerung, zur Würdigung von Deserteuren, hat man ja erstmal, steht man vor einer gewaltigen Tradition, und das ist die des Kriegerdenkmals. Das Kriegerdenkmal, etwas, was eigentlich nach dem vor allen Dingen Deutsch-Französischen Krieg 1870, 71 auf breiter Front entstanden ist, überall und dann natürlich in ganz großem Maße nach dem Ersten Weltkrieg. Und wo ja, also in jedem Dorf, überall, stolpern wir ja auch heute über diese Kriegerdenkmäler, und die haben ja eine bestimmte Bildsprache und eine bestimmte tradierte Formen, die einfach unmittelbar erkennbar sind. Und sie sind, da gibt es verschiedene Typen, verschiedene Richtungen, aber eins ist eigentlich mehr oder weniger gemeinsam, nämlich dass die Klage über Leid und Tod gekoppelt wird mit Sinnstiftung und dass es sozusagen einen Sinn gibt dieses Todes, nämlich es war der Tod fürs Vaterland, sie gaben ihr Leben für uns, und in vielen schlimmen Fällen dann auch noch implizit oder explizit schon vorausweisend auf den nächsten Krieg, der dann besser ausgehen soll. Ne? Also gerade natürlich am schlimmsten der Fall bei den im Nationalsozialismus gesetzten Kriegerdenkmälern. Das heißt, da gibt es eine Bildtradition. Was macht man jetzt also, wenn man Deserteuren ein Denkmal setzen will? Man hat überhaupt nichts, worauf man sich stützen kann. Man muss im Grunde eine völlig neue Bildsprache entwickeln. Und das ist eine ganz große künstlerische Herausforderung und auch natürlich eine politische, weil man da ja auch, man muss ja im Grunde genommen auch Entscheidungen treffen, was möchte man eigentlich genau zum Ausdruck bringen. Und aus dem, was Bodo Ramelow, wie er schon gerade geschildert hat über diese Debatte, es haben sich ja verschiedene Aspekte vermischt. Das eine ist, es ging um NS-Unrecht, es ging um diesen verbrecherischen Krieg von Nazi-Deutschland. Und das war ja sozusagen auch der Fokus, den sie dann schließlich gewählt haben, um eben quasi den Konflikten, die bei einer breiteren Fassung des Themas aufgebrochen werden, irgendwie zu entgehen. Es gab aber natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, es geht um Antimilitarismus und Pazifismus. Dann hat man einen völlig anderen Fokus. Dann geht es um alle Kriege, dann geht es um alle Armeen und um alle Deserteure. Und schon alleine die Entscheidung, was ist jetzt sozusagen wirklich hier der Fokus, ist ja schon eine politische und eine sehr schwierige, sehr mit vielen sozusagen Stolpersteinen verbundene Entscheidung. Und dann geht es als Nächste um die Frage, geht es hier um Heldenhaftigkeit? Geht es darum, jemanden zum Helden zu machen? Geht es eher um das Trauern und Beklagen von Opfern? Oder eben eher das Würdigen von Widerständigkeit? Das Würdigen von Widerständigkeit impliziert ja schon immer so ein bisschen was von Heldenhaftigkeit, aber eine andere Art von Heldenhaftigkeit als die militärische. Das heißt, auch da kann man wieder nicht die traditionelle Bildsprache verwenden. Mhm. Also ich will damit sagen, die inhaltliche Frage, was soll das Denkmal aussagen, ist ganz eng gekoppelt auch immer schon mit der Frage dann, ja, welche Bildsprache worauf kann ich denn da zurückgreifen? Mhm. Ne? Also so viel vielleicht erstmal zu den Herausforderungen, vor denen man damals stand und auch heute im Grunde immer noch steht. Denn eine sozusagen so fest entwickelte Ikonografie für Deserteursdenkmäler wie etwa für Kriegerdenkmäler gibt es bis heute nicht. Mhm. Allerdings haben sich natürlich im Laufe der letzten, jetzt sind es ja schon 35 Jahre, schon gewisse Grundtypen und Grundrichtungen herausgebildet. Und dafür habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Okay.
Thank you.
Gut, also ich habe jetzt einfach mal gesagt, ist er Dörsdenkmäler in Erfurt und anderswo. Und ich möchte so ein bisschen, ich habe mir gedacht, also es ist so, dass es ungefähr nach meiner Recherche, nach meinem Eindruck, auf jeden Fall über 40 Denkmäler für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer in Deutschland und Österreich gibt. 40 bis 50, vielleicht ein bisschen mehr, aber das sind zumindest erstmal die, die ich herausbekommen habe. Das sind nicht sehr viele und die haben auch fast immer eine sehr konfliktreiche Vorgeschichte. Und in vielen Fällen handelt es sich eher um Gedenksteine oder Tafeln. Auf die gehe ich jetzt nicht weiter ein, sondern ich möchte gerne einige Beispiele zeigen, wo es wirklich auch eine dezidiert künstlerische Handschrift gibt und eine künstlerische Gestaltung. Und die werde ich jetzt auch ein bisschen in Gruppen darstellen, zu Gruppen zusammenfassen, um zu zeigen, dass es eben verschiedene Hauptrichtungen gibt, wie man versucht hat, dieser Herausforderung, die ich gerade geschildert habe, zu begegnen. Und die erste Gruppe, das wären dann erstmal figurative Darstellungen. Und da würde ich jetzt gleich schon mal das erste zeigen wollen. Und das ist auch eines der früheren, das ist etwa aus der Zeit auch des Erfurter Denkmals, nämlich in Bernau bei Berlin, wo, und das ist das Besondere an diesem Denkmal, erstens, es ist eine ziemlich kleine Stadt, ansonsten sind sie eigentlich immer in großen Städten nur geschaffen worden, und zweitens, dies war offensichtlich nach allem, was ich darüber herausbekommen habe, ziemlich konfliktfrei. Das war nämlich die Initiative einer Schülergruppe, die haben den Vorschlag gemacht und dann hat der Stadtrat es beschlossen und dann wurde es innerhalb kürzester Zeit aufgestellt. Also das hat es auch gegeben. Das finde ich ist schon faszinierend. Und was wir hier sehen, ist eben eine Reliefdarstellung, eine figurative Reliefdarstellung, die eben eine Hinrichtungsszene ziemlich konkret auch zeigt und die gleichzeitig auch eine Aussage trifft, weil er nicht töten wollte, also als Erklärung unmittelbar mit dem Bild in das Bild integriert, auch mit den Einschusslöchern. Sie sehen, das ist also wirklich die Wand auch, die da noch dargestellt ist und davor liegt dann eben eine größere Inschrift, deren Text ich jetzt ihn vielleicht mal kurz vorlesen kann. Gewidmet allen Deserteuren und Verweigerern, deren Heimat die Mutter Erde ist, die im Feind den Menschenbruder erkennen, die statt auf Generäle auf den Befehl ihres Gewissens hören, die nicht an Ideologen, sondern am Leben hängen, deren Angst kleiner als ihre Liebe ist. Und also es ist ein etwas poetischer Text auch, der auch gleichzeitig ja schon sehr allgemein ist. Also hier geht es nicht um NS-Unrecht, sondern es geht hier eigentlich um Kriegsdienstverweigerung allgemein. Und ich finde, dass man auch sagen kann, dass hier die Darstellung des Deserteurs ein bisschen Christusgleich ist. Also es gibt hier eher auch die sozusagen so eine Art Betonung des Opfers. Also es ist schon sehr stark aus einem Gewissen heraus jemand, der zum Opfer gemacht worden ist. Also es geht die Würdigung, es gibt einen Würdigungsaspekt, aber es gibt kein Heldenfeiern hier. Es gibt ein zweites Beispiel einer figurativen Darstellung, das, nämlich in Flensburg, wo eine Initiative schon 1994 sich gegründet hat, die Gruppe Christen für die Abrüstung, haben dann eben ein solches Marmorrelief in Auftrag gegeben. Also wir haben auch hier ein Relief, in diesem Fall eben aus Marmor, das eigentlich eine gewisse Ähnlichkeit hat, insofern, weil es eben auch hier offenbar um eine Erschießung geht, die aber nicht so eindeutig so sichtbar ist, aber eben auch ein Mensch, der vor der Wand steht. Und was hier deutlicher wird, ist, dass hier eben alle Attribute des Soldaten abgelegt sind. Also es ist der Mensch, der eben sich weigert, die Attribute des Soldaten zu tragen, der sie abgelegt hat. Und auch hier ist die Inschrift für Menschen, die sich nicht missbrauchen ließen für einen verbrecherischen Krieg. Das heißt, hier wird nicht explizit, aber implizit genau diese Zuspitzung wirklich auf den nationalsozialistischen Krieg vorgenommen, ohne dass es aber irgendwie eine ausführlichere inhaltliche Erläuterung dazu gibt. Das ist ein, Sie sehen hier, dass das 2014 errichtet wurde. Das heißt, es hat 20 Jahre gedauert. Also das ist eben, in solchen Zeiträumen kann man durchaus öfter mal denken, was die den Kampf um die Aufstellung solcher Denkmäler angeht. Also das hat ganz lange in irgendeinem Hinterhof gestanden, bis es dann endlich geklappt hat, das auch im öffentlichen Raum aufzustellen. Es gibt dann eine zweite Gruppe von Denkmälern, die mit auch figurativ arbeiten, aber mit Negativformen. Also das ist auch eine offenbar ganz beliebte Form. Und hier sehen Sie aus Stuttgart ein Denkmal, das heißt gewidmet den Deserteuren aller Kriege. Und es handelt sich hier um einen gewaltigen Granitblock, aus dem eben eine Negativform eines eines Mannes herausgeschnitten ist, der dann in 3 Meter Abstand davor steht. Und das hat ja eine sehr klare, ist ja leicht abstrahiert, aber es hat doch eine klare Bildsprache, denn es ist ja jemand, der heraustritt. Also da ist ein bisschen eine Gemeinsamkeit, finde ich, mit dem Erfurter Denkmal. Es tritt jemand heraus aus der Masse und geht da seinen eigenen Weg und macht sich selbstständig. Bemerkenswert ist auch an diesem Denkmal, dass das eine Initiative ist, die eben schon sehr lange zurückliegt. 2007 ist dieses Denkmal ausschließlich mit privaten Spenden finanziert worden und es steht vor dem Theaterhaus in Stuttgart und das ist ziemlich außerhalb der Innenstadt und es gibt seit fast 20 Jahren immer wieder Initiativen, um es in die Innenstadt zu holen und an einem wirklich repräsentativen Ort aufzustellen und es scheitert immer wieder. Es scheitert einfach immer wieder, obwohl es sogar interfraktionelle Initiativen im Stadtrat auch immer wieder gegeben hat. Und hier ist es eben eine ganz andere Aussage, nämlich gewidmet den Deserteuren aller Kriege. Also das ist eben auch dann auch nochmal eine andere Entscheidung, wirklich zu sagen, es geht hier um Desertion im Prinzip und nicht nur im Zweiten Weltkrieg. Ein zweites Beispiel für eine Negativform hat auch eine sehr interessante und sehr lange Geschichte, nämlich ein Denkmal, das ursprünglich in Bonn entstanden ist und von einer Bonner Initiative auf den Weg gebracht wurde. Mehmet Aksoy, ein türkischstämmiger in Bonn lebender Künstler, hatte das geschaffen. Das ist ein großer Marmorblock, aus dem man eben auch sehen kann, wie eine menschliche Figur als Negativform hinausgetreten ist. Aber hier ist es eine viel dynamischere und stärker abstrahierte Form. Also es hat eher den Charakter eines Ringens, eines Kämpfens, eines qualvollen auch Herausgehens. Also ich finde, das ist sehr, dadurch komplexer in seiner Aussage, weil es auch Konflikt und Angst und ein Ringen stärker visuell zum Ausdruck bringt. Das Bemerkenswerte an der Geschichte dieses Denkmals ist, das ist wirklich 1989 geschaffen worden und in Bonn durfte es genau eine Stunde lang auf dem stehen, also im Rahmen einer Kundgebung hat man es auf einem Tieflader einmal kurz enthüllen können. Es hatte keine Chance in der Stadt Bonn aufgestellt zu werden und im Jahr 1990 hat das dann die Stadt Potsdam gesagt, wir nehmen das mal leihweise für 6 Monate und dann haben sie es behalten. Und es steht dann seit 2001, hat es seinen festen Platz auf dem Platz der Einheit bekommen, mit einer Tafel mit dem Tucholsky-Zitat, uns fehlen andere Tafeln, uns fehlt diese eine. Hier lebte ein Mann, der sich geweigert hat, auf seine Mitmenschen zu schießen. Ehre seinem Andenken. Und hier kommt ja jetzt nun der Gedanke, vielleicht eine Art alternativer Heldenwürdigung. Ne? Es ist sozusagen Ehre seinem Andenken, es ist eine Würdigung, eine Ehrung, aber es ist nicht das sozusagen das militärische Heldengebaren, sondern es ist eher eine Würdigung einer aufrechten, widerständigen Haltung, die hier zum Ausdruck gebracht wird. Aber ein wichtiger Aspekt wird hier vielleicht auch nochmal deutlich, und zwar Denkmäler kommen eigentlich nie ohne Text aus. Sie brauchen Text, also sie brauchen immer irgendeine Art von Erläuterung und je abstrakter will ich gar nicht sagen, also je weniger das Denkmal selber in seiner Bildsprache unmittelbar einleuchtend und verständlich ist, desto dringender braucht es den Text. Und das ist nicht so sehr eine Frage von figurativ oder abstrakt, sondern es geht eigentlich immer darum, ist die Form selber so aussagestark, wie viel kann die Form selber sagen? Und da gibt es unterschiedliche Deutlichkeiten. Ich finde, dass das hier schon ein sehr starkes Bild ist. Allerdings kommt es nicht aus ganz ohne einen Text aus, das ist völlig klar. Das muss ja auch nicht sein. Also es müssen gute Texte dann dazu gebracht werden. Ja, ich möchte dann auf eine weitere Gruppe zu sprechen kommen. Das sind nämlich architektonische Denkmäler, die interessanterweise bei denen Text auch meistens eine sehr besonders große Rolle spielt. Und hier ist nun das Wiener Denkmal von Olaf Nicolai geschaffen, in diesem Fall für die Verfolgten der NS-Militärjustiz. Und das ist nun, kann man wirklich sagen, ein architektonisches Denkmal, denn es ist relativ groß. Es ist ein dreistufiger Betonsockel, auf dem eigentlich nichts steht. Das ist der Charakter dieses Denkmals. Es ist ein hoher Sockel, der aber sich selbst praktisch ausstellt und nicht als Sockel für etwas anderes dient oder nur für etwas Gedachtes, sozusagen für den gedachten Deserteur oder den imaginierten Verfolgten der NS-Militärjustiz. Und das ist ein auf dem Boden liegendes großes X, auf dem aber oben eine Schrift ist. Und das kann man in der nächsten Folie sehen. Es handelt sich um ein Gedicht eines schottischen Dichters, Ian Hamilton Finlay, All Alone, wobei das Alone im Zentrum des X steht und das All, dieses ganz allein, sozusagen in die vier Arme des X hineingehen. Und damit wird quasi ausgedrückt die Situation des Deserteurs, wie wir es ja auch gerade eben auch schon gehört haben, bezogen auf Ludwig Baumann und andere, dieses auch später noch, wenn man überlebt hat, immer noch diskriminiert und herabgewürdigt zu werden. Aber nun ist das aber natürlich weder das X noch das All Alone für sich wirklich so richtig selbsterklärend. Also dass es hier um Desertion geht, erschließt sich erstmal nicht zwingend. Das heißt, hier braucht es wirklich eine ausführliche Erläuterungstafel und die gibt es natürlich auch. Das nächste vielleicht nochmal gerade. Ein bisschen zu der Lage. Nochmal eins weiter. Ja, hier kann man sehen, wie es liegt, und zwar liegt das nämlich am Ballhausplatz, das ist direkt vor dem Bundeskanzleramt und direkt neben dem Heldenplatz. Der Heldenplatz in Wien sagt Ihnen vielleicht was, hat doch auch eine sehr eindeutige Geschichte und das ist auch schräg gegenüber vom Parlament, also das ist ein wirklich sehr prominenter Platz, aber dafür eben natürlich kein historischer Ort. Das ist dann eben auch wieder eine besondere Schwierigkeit bei Denkmalsetzungen, der Ortsbezug. Und ich finde, das ist ja zum Beispiel etwas, was hier in Erfurt ganz besonders gut gelungen ist. Auch, dass man wirklich diesen Ortsbezug hat und ihn trotzdem auch zentral hat. Dann möchte ich noch zwei andere Beispiele zeigen für architektonische Denkmäler. Nämlich in Hamburg-Dammtor gibt es einen Gedenkort für Deserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz, der noch in unmittelbarer Nachbarschaft zu zwei anderen sehr relevanten Denkmälern sich befindet, nämlich einerseits zu einem besonders grauenvollen Nazi-Kriegerdenkmal und zum anderen zu einem von Alfred Rittlitschka gestalteten Gegendenkmal. Und das ist nun jetzt hier das dritte. Und es hat bezeichnenderweise einen dreieckigen Grundriss, also auch eine Winkelform, wenn man so möchte, bestehend aus einer Betonwand, die die Informationen enthält über die hingerichteten Deserteure. Und zwei dieser Wände sind aber